Schön.
Schönen guten Abend. Ich begrüße wieder ganz herzlich unsere Vereinsmitglieder hier im virtuellen Studio, unsere Gäste und alle unsere Zuseher, die live dabei sind und auch die, die sich später anschauen. Wir wollen uns heute wieder mit einem gesundheitlichen Thema befassen, mit dem Thema Entgiftung. Und da möchte ich also gleich vorausschicken, wir werden dieses heutige Gespräch führen als von Laien für Laien. Also es geht um Erfahrungen, die wir oder jemand von uns gemacht hat, von denen wir gehört haben. Es geht um Methoden, die wir entweder selber kennengelernt haben oder von denen wir gehört haben. Und da es ja gesetzliche Bestimmungen gibt, da über Gesundheit und Krankheit im Prinzip nur Ärzte und Heilpraktiker reden dürfen, bitte ich das alles so zu verstehen. Also wir sprechen einfach von Mensch zu Mensch über ein Thema. Wir geben keinerlei Heilversprechen oder sonstige Versprechen ab. Wenn sich jemand für das, was wir heute besprechen, näher interessiert, wenn jemand eine Methode anwenden will, dann bitte an einen in dieser Methode kundigen Arzt oder Heilpraktiker wenden und das Ganze nur unter Anleitung und Kontrolle durchführen. Wir haben heute wieder den Uwe Kollitz zu Gast. Wir haben die Christina Ahlgrim zu Gast. Und ich übergebe das Wort gleich mal an den Uwe. Und der Uwe wird uns einmal aus seiner Sicht ein bisschen etwas zu diesem Thema erzählen.
Ja, hallo zusammen, freue mich nochmal für die Einladung und würde dann gerne ins Thema einsteigen. Ich selbst war 2014 mit einem multiplen Myelom, also an einem multiplen Myelom erkrankt, das ist eine Leukämieform. Und in diesem Zeitraum hat mir ein guter Freund, der vorher auch so eine Erkrankung hatte, den Tipp gegeben, wir müssen versuchen, unsere eigene Gesundheit in also die Gesundheit in eigene Hände zu nehmen, unser eigenes Gesundheitsmanagement zu organisieren. Und diesem gut oder dem wohlgemeinten Ratschlag habe ich dann Folge geleistet und konnte dann den ein oder anderen Zugewinn an Erkenntnissen erreichen oder erlangen und kann das dann halt auch gern weitergeben. Allerdings alles, wie du vorhin schon beschrieben hast, ist das alles nicht mit dem Anspruch verbunden, dann halt Heilversprechen zu machen, sondern das ist halt, wie gesagt, eine subjektive Sache. Und es geht halt darum, unser Verständnis dahingehend zu entwickeln, dass wir als moderne Menschen eine sehr lange Entwicklungsphase hinter uns haben. Also weiß nicht genau, wie viele Generationen da jetzt vor uns schon zugange waren. Und wir haben aber halt seit circa 100, 120 Jahren einen Wechsel der Verhältnisse wahrzunehmen. Das heißt also, wir sind heute mit viel Chemie im Alltag belastet. In der Medizin ist es so, dass wir ohne diese Chemie, Waffe, wenn man das so nennen darf, kaum mehr eine Behandlung genießen dürfen. Und es gilt Folgendes zu kapieren: Unser Immunsystem kennt die chemische Gabe nicht. Das heißt, jeder Einsatz von irgendeinem Mittel bedeutet eine Arbeit für das Immunsystem. Es muss sich damit auseinandersetzen und hat dann im Umkehrschluss weniger Potenz oder Potenzial, um unsere Gesundheit darzustellen. Und da geht es halt jetzt darum, halt zu verstehen, dass es sinnstiftend ist, diese Chemielast schnell wieder loszuwerden. Das heißt also, das Thema Entgiftung ist da ein ganz hohes. Und nach der Entgiftung passiert dann der Wiederaufbau, die Reparatur, und das soll dann im besten Fall dann halt nochmal in Genesung münden. Und da muss man halt, oder da sollte man dann halt jetzt verschiedene Sachen einmal versuchen darzustellen, dass das halt dass der Erkenntnisgewinn oder der die Möglichkeit, einen Zugewinn an Verständnis halt dabei anzubieten aus unserer Runde eben halt unser hohes Thema heute ist. Wie kann man diesen Weg dann beschreiten? Ich gehe da jetzt so, schon so ein bisschen ins Detail. Also wir haben verschiedene Entgifter, also zum einen das größte Organ ist die Haut, dann die Lunge, die Leber, die Nieren und natürlich der Verdauungsapparat sind halt die prägnanten Entgifter oder die überhaupt die Möglichkeit, wo wir das alles wieder loswerden können. Und da gibt es halt dann verschiedene Ansätze. Für mich war ein hohes Thema die Lymphen, das heißt also die Lymphen gangbar zu halten oder gangbar zu machen. Und ich habe da über einen guten Freund, bin ich in den Genuss gekommen, ein russisches Gerät zu nutzen, das in der Lage ist, die verschiedenen Stellen, an denen die Krise in unserem Organismus passiert, zu befelden. Das heißt also, da werden dann Schwingungen angeboten, Heilfrequenzen, die in der Lage sind, die Lymphen mehr oder weniger zu stimulieren. Und das ist halt vom Grundverständnis schon mal sehr wichtig. Wenn wir diesen Effekt nicht verstehen oder den unterbewerten, dann haben wir da schon mal eigentlich ein größeres Problem. In diesem Zusammenhang gilt dann halt auch als sehr wichtiger Faktor zu erwähnen, die Fähigkeit von unserem Wasser, Schlacken und Schadstoffe abzutransportieren. Und da sind wir wieder bei dem hexagonalen Wasser. Das ist ja momentan in aller Munde. Das gilt zu verstehen, dass wir ja 72% aus Wasser und zusammen, dass wir zu 72% das Wasser sind, hört sich blöd an. Und die Qualität des Wassers ist halt jetzt der wichtige Faktor. Mit zunehmendem Alter verklumpt unser Zellwasser, das heißt, es wird mit der Zeit unlebendig und kann die Information, die es tragen soll, kann die, den Informationsfluss nicht darstellen. Kommen wir auf die Welt als Säuglinge, dann ist unser Wasser unter dem Mikroskop hexagonal, hat das eine hexagonale Form und kann dann alle Schlacken und Inhaltsstoffe, die nichts in der Zelle zu suchen haben, über die Zellporen oder die Membran wieder abtransportieren. Und mit unseren Gewohnheiten, die wir uns halt mehr oder weniger angeeignet haben, mit zunehmendem Alter, entsteht dann der Effekt, dass sich an den Zellinnenwänden die Krisen etablieren. Das heißt also, dass dort die Sachen sich ablagern und auf der Rückseite der Zelle dann an der Stelle dann die Entzündung entsteht. Und aus diesem Grund ist es halt ganz, ganz wichtig, darauf einen Fokus zu legen. Ich persönlich habe das seit ungefähr 2 Jahren einigermaßen gut im Griff. Ich arbeite da unter anderem mit einer Auftischwasseranlage vom Zellerwieser Wald, den ich da gern herausheben möchte, weil die von der Ethik, von der Einstellung verwirbel ich das dann händisch mit einem Wirbler. Und im optimalen Fall kommt es dann noch in den Kühlschrank, wird dort angefroren hat dann diese sechseckige Form und das genießt man dann halt in kleinen Schlucken und damit hat man dann halt einen phänomenalen Abtransport der Sachen oder Inhaltsstoffe oder der Schlangen, die man halt mit der Zeit ansammelt und auf diese Art und Weise hat man dann halt, was das Thema Entgiftung angeht, schon mal einen großen Schritt getan. Das ist mal kurz zum Wasser. Bei dieser ganzen Geschichte Entgiften ist ein ganz hoher Faktor unsere Psyche. Das heißt also unser Geist, der ja die Materie bewegt oder kreiert, hat einen ausgesprochen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. In meiner Theorie, Entdeckung offenes System ist gleich zyklische Neuanfänge im Kosmos, wird ein Bauplan oder ein Muster sichtbar, das verdeutlicht, dass wir aus Geistinformation, aus Wasser und aus Strom sind. Das heißt also, unser Bauplan ist dort mehr oder weniger abgelegt. Und da geht es halt darum, dass diese drei Komponenten jede für sich so optimal wie möglich in die behandelt werden. Und wenn die dann halt dementsprechend positiv aufgestellt sind, dann ist der Weg in die Gesundheit sehr naheliegend. In meiner persönlichen Krise muss ich sagen, war der erste Anstoß natürlich dann eine aus der Psyche, weil halt das halt eben, weil wir eben dort eben unseren Anfang finden und das ist halt mehr oder weniger der Startknopf, wo das Ganze dann halt aus der Krise wieder in die Gesundheit gehen kann. Da möchte ich mich halt, wie kann man sich ausdrücken? In meiner Situation war es so, dass ich unbewusst mit Traumata zu tun hatte, die ich nicht verarbeitet habe. Ich lebte über ein Zeitfenster von 6 Jahren unter einer psychischen Stressglocke, durch die Krankheitssituation meiner Frau. Und ich war mir dieser Sache eigentlich gar nicht bewusst, wie weitreichend das halt ist und wie sich das dann halt über kurz oder lang in der Gesundheit niederschlägt. Und die Krankheit hat halt eine psychosomatische Ursache. Das heißt also, es geht darum, wenn unser mentales Immunsystem nicht in Schuss ist, das heißt also, wenn wir Verlust durch Tod, wenn wir eine Ehekrise haben, wenn wir mit Abschied zu tun haben, mit irgendwelchen Stresssituationen, die unser mentales Immunsystem überreizen. Und dann bildet sich das im Zeitversatz von 9 Monaten bis 24 Monaten mehr oder weniger in der Folge darauf halt in unserer Körperlichkeit ab. Da haben wir heute Morgen schon mal drüber gesprochen, Gabi.
Also es bildet sich in der gleichen Sekunde ab. Nach 9 Monaten kann es dann schwerwiegend werden als Krebs oder so.
Ja.
Aber die meisten normalen Entzündungen, das sind so wochenlange Konflikte, die dann als normale Krankheit wieder durchgehen, auch mal eine Woche krank, ein paar Wochen krank. Es ist also im Moment des Konfliktes geht das los. Aber in dem Moment, wo dann die Heilung einsetzt, wo der Konflikt vorbei ist, dann merkt man es erst. Dann hat man dann Schmerzen oder Entzündungen, die kommen dann erst in der Heilungsphase. Mhm. Das ist bei jeder Krankheit so. Ich keine Ausnahme.
Das ist ja auch ein bisschen vom Pilhar, den du mir da empfohlen hast. Und der hat ja da ein ganz tiefes Wissen. Und das ist natürlich, wäre natürlich hochinteressant, dieses Wissen, diesen Wissensschatz halt der Gesellschaft zugänglich zu machen. Weil wir müssen andere Wege finden, um mit Gesundheit umzugehen oder mit Krisen. Das ist so, dass der Patient eigentlich sich selbst überlassen bleibt in so einer Krise. Und wir haben da Nachholbedarf. Und das ist für meine Begriffe, es ist ein sehr dankbares Feld der Nachsorge, dass sich da auftut, weil der Aufwand, der jetzt zum Beispiel in der Krebsgeschichte da betrieben wird, der ist so immens, das ist so kostenintensiv und eigentlich hört man da halt mittendrin auf und überlässt dann, nachdem halt die Behandlung dann abgeschlossen ist, dem Patienten seinem Schicksal. Und da gibt's so viele Ansätze und Hebel, was jetzt zum Beispiel die Psychosomatik angeht. Ich kann also meine Erfahrung ist die, dass es in unserem Bundesland gab es, ich weiß nicht, ich glaube 2 oder 3 Psychologen, die da von einer Klinik zur nächsten dann gezogen sind und die sollten dann an dieser Stelle etwas bewegen. Das ist ja unmöglich. Ja? Das ist ja gerade dieses Thema ist ja hochzeitintensiv, also zu verstehen, dass das dass er einen Mangel an Zeit mitunter auch an Aufmerksamkeit, ein passendes Gegenüber zu haben, mit dem man seine Gedanken austauschen kann, dass das auch, wenn das nicht der Fall ist, dass das auch schon mehr oder weniger ein Krankheitspotenzial darstellt. Denn wir sind soziale Wesen, wir brauchen den Austausch, wir sind Herdentiere, ein soziales Gefüge ist notwendig. Und ich habe da in meiner Situation, habe ich dann angefangen zu zeichnen, habe mir da auf ein Blatt Papier, habe ich mir dann so ein rechteckiges Feld aufgestellt und habe dann in dieses Feld dann meine Ankermenschen eingezeichnet. Das heißt also, meine Verwandtschaft war mehr oder weniger weg und ich habe dann definiert Freunde, also mein Freundeskreis als Beispiel und habe dann zwischen den einzelnen Ankermenschen dann so eine Linie gezogen und habe mir dann vorgestellt, auf dem Knotenpunkt stehe ich dann mit meinen beiden Kindern, also dem Sohn an der rechten, die Tochter an der linken Hand und gehe dann aus dieser Krise aus dieser Krise raus. Das heißt also, zu verstehen, man ist nicht allein, ist ganz wichtig. Und wenn es jetzt aber so ist, also es gibt ja auch ganz viele alleinstehende Menschen, die dann versuchen, aus der Krise rauszukommen. Und dann geht es darum, dass man halt auch da nie allein ist, weil man hat ja jemanden an seiner Seite, also seinen own personal Jesus, der hat ein individuelles Gesicht und jeder hat eigentlich den Zugang dazu. Ja? Also dieses, aus meiner Sicht, dieses Gott-Ding ist ja in jedem von uns drin, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich persönlich habe das auch genutzt, das vom Verständnis her. Und ich muss auch sagen, dass mir dieses Thema, was Glauben angeht, eigentlich auch schon immer leicht gefallen ist. Ich hatte irgendwie schon immer so einen Begriff dazu und konnte dann halt dann mir dann auch das erschließen. Habe dann eine Zeit lang von diesem Gott-Ding gesprochen, weil es mir nicht so ganz schlüssig war. Habe dann mir dann auch mehr oder weniger das alles dann immer so ein bisschen mehr zugänglich gemacht, konnte dann halt diesen Begriff Schöpferkraft dann reduzieren auf die Kraft. Und da ist jetzt mittlerweile so, dass man halt auch dieses Glaubensthema mit der Naturwissenschaft in Einklang bringen kann. Das heißt, das wissen wir ja auch, also die großen Physiker, die hatten alle diesen Blickwinkel und das ist halt mehr oder weniger dann dadurch auch zumindest für mich etwas erklärbarer. Aber wie gesagt, da hat jeder so seinen Blickwinkel oder seine Sichtweise und diese sollte man auch niemanden in Frage stellen oder im Umkehrschluss oder auch vielleicht jemand anderem seine eigene Sichtweise überstülpen. Ja. Dann ging's dann halt um das eine Thema, auch loslassen, das habe ich mir heute mal notiert, dass es halt auch darum geht, wenn man jetzt eine Krankheit loswerden möchte, dass es da auch, wie kann man sich ausdrücken, Möglichkeiten gibt, dass halt aus der Ratio und aus dem Gefühl raus halt zu kreieren. Und da gibt es, oder da habe ich also dann für mich einen Weg gefunden, um den jetzt darzustellen. Also ich habe mir den Krebs oder die Krankheit gegenüber vorgestellt und habe mich dann, hatte dann die Idee oder den Ansatz, wie ich mich ihr gegenüber verhalten kann. Wenn ich jetzt wenn ich mich der Krankheit gegenüber groß mache und aufbaue, und dann ist es für die Krankheit, für das Gegenüber ein leichtes, noch mehr Energie aufzubauen und sich dann, um mich dann halt zu schnappen. Ne? Also, weil das halt der Programmierer, der Krebs hat eine Programmierung und der will sich ja als Krankheit ausleben, er ist ja Teilnehmer der Natur und das ist ja seine Programmierung, wenn man das so nennen möchte. Wenn ich dann die andere Variante wähle, dass ich mich dann dem Krebs gegenüber klein mache und schwach und labil, und dann hat der Krebs leichtes Spiel und sagt das Gegenüber, das kann ich ja so wegschnupfen, also so sehr, eine Kleinigkeit. Und meine Idee war dann, sich dem Krebs gegenüber neutral zu stellen, ihn mehr oder weniger in die Augen zu sehen, zu realisieren, zu akzeptieren, aber weder aggressiv auf der einen Seite noch labil auf der anderen Seite ihm zu entgegnen. Und dann stelle ich die Frage in die Runde, was denkt denn dann der Krebs an dieser Stelle? Dann ist der Krebs verwirrt und sagt, der Gegenüber, der verhält sich nicht aggressiv und auch nicht labil. Ich glaube, ich habe mich geirrt und gehe eine Haustür weiter. Und das Ganze hört sich jetzt ein bisschen simpel gestrickt an. Das basiert aber auf der Wheeler-Feynman-Absorber-Theorie. Die Wheeler-Feynman-Absorber-Theorie ist mit das Schönste, was sich ein menschlicher Geist ausgedacht hat. Das ist das Zitat vom Dr. Ulrich Warnke über diese Theorie. Und wenn man diese Theorie versteht, und dann erklärt die uns das Werden. Das heißt also, sie zeigt uns auf, wie Dinge in unsere Welt kommen, wie die in unser Dasein reinploppen. Und das vorhin beschriebene Modell, das denkt diese Theorie einfach umgekehrt und zeigt, wie man Sachen loswerden kann, wie man eine Krankheit loswerden kann, wie man einen Menschen loswerden kann, der einem nicht gut tut, auf diese vorhin beschriebene Art und Weise. Das war für mich somit der Knackpunkt, diese Krise auch mental zu bewältigen. Ja, also zu verstehen, wir sind aus Geist Information, und wenn wir an dieser Stellschraube drehen wollen, und dann haben wir dort die Möglichkeit, mit dieser Herangehensweise eine Krankheit ins Leere laufen zu lassen. Das ist aber jetzt nur ein Hilfsmittel, und die anderen Hilfsmittel an der Stelle waren dann Dinge, die sich mit Affirmation ausdrücken lassen. Also dieser Ausdruck Affirmation kennt man ja vielleicht. Ich versuche es jetzt nochmal kurz zusammenzubringen. Wenn ich jetzt Sätze formuliere, die mit meiner Gesundheit zu tun haben und die dann in die Ist-Form stelle und ohne Zweifel ausdrücke. Und dann arbeitet unser Bewusstsein das, oder das pflegt, und dann pflegt unser Bewusstsein das in unser Unterbewusstsein an, und das Unterbewusstsein setzt das dann in unserem Sinne um. Diese Affirmation funktioniert am besten, wenn man sie sich bebildert. Das heißt also, wenn man sich, wenn man das so ausdrücken wollte, einen Werbespot macht, wo man sich dann halt im Ziel sieht von diesem, von der Gesundheit als Beispiel. Also ich habe dann einen Satz geprägt, ich empfange Gesundheit und sehe mich dann in einer Siegerpose am Strand und habe das dann auch ausgesprochen. Das heißt also, ich nutze die Fähigkeit vom Unterbewusstsein in meine Richtung, die Dinge so anzustoßen, wie sie für mich Sinn, wie sie für mich Sinn machen. Und das war halt dann halt auch so, wie soll ich mich denn ausdrücken, eine Art und Weise, wie man der Krankheit entgegnen kann. Und ich habe mir dann halt auch Sätze gebildet, die dann halt mit diesem Wissen vom Burkhard Heim zu tun haben. Das heißt also, zu verstehen, dass die, dass wir ja von einem Informationsfeld umschlossen sind, also um uns herum, und dass wir mit unserer Zirbeldrüse, die sowohl Sender als auch Empfänger ist, in der Lage sind, Informationen aus diesem Informationsraum hereinzubekommen. Und wir kennen diese Zirbeldrüse natürlich auch als Sender in das Informationsfeld um uns herum nutzen, genauso wie das mit unserer DNA funktioniert. Und da habe ich dann halt auch Affirmationen geprägt. Die waren dann zum Beispiel so: alle negativen energetischen Speicherungen und alte Muster verlassen freiwillig meinen Körper, meine Zellen. Der Kosmos nimmt sie auf, und habe mich dann dafür auch bedankt. Das heißt also, diese vorhin besprochene Programmierung der Krebszelle, da ging es mir darum, das zu löschen. Ja, also anzustoßen, dass mein Geist, mein Bewusstsein seinen Beitrag dazu leistet, diese Krise zu bewältigen. Und das war halt an der Stelle halt so für mich sinnstiftend, weil ich mir das halt so erschlossen habe, unser Dasein, dass das ja mehr oder weniger in, wie kann man es ausdrücken, von der einen Schale in die nächste Schale immer in Torsions, also in Übergängen sich das nach oben abbildet, und diese Räume, die über uns sind, die enden dann ganz oben in dem sogenannten Hyperraum nach Heim, der den auch als GAP benennt, das heißt Gott allein bekannt, oder beim Dr. Michael König heißt dieser Raum Eli. Und dort oben werden dann halt diese Dinge, die Informationen über Krankheiten oder über Krisen, werden dann in unserem Sinn gefügt, kommen dann wieder nach unten, auch wieder im Torsionswechsel immer von Ordnung zu also von Negentropie zur Entropie, wieder zur Negentropie zu uns zurück. Das heißt also, wir geben dort Informationen rein, und wenn wir an Krankheit denken und destruktiv sind, und dann haben wir dann halt eigentlich auch ein Problem, wenn wir das halt nach oben abgeben, und da oben über uns soll es dann halt im besten Fall dann halt in unsere Richtung umgedreht werden und dann halt in Form von Gesundheit auf uns wieder zurückfallen. Das war das, was ich jetzt da aus meiner eigenen Erfahrung so jetzt hier so radbrechend und stammelnd von mir geben kann, weil ich ja, also ich bin heute so vorbereitet, wenn wir da jetzt so das ein oder andere Thema gehabt hätten, wo man sich dann darauf konzentriert, dann wird mir das jetzt leichter fallen. Jetzt geht es langsam, wird der Faden gerade ein bisschen dünn, wenn mir da jetzt jemand beispringen möchte aus seiner Erfahrungswelt und dann könnte ich mal gerade ein bisschen durchschnaufen.
Okay, lieber Uwe. Du hast ja davon gesprochen, dass du die ganz wichtigen Erfahrungen bei deinem Prozess, wie du sagst, der Krebsnachsorge, gemacht hast, indem du dich darum bemüht hast, deine Psyche zu reinigen, unter Anführungszeichen. Ja. Ja? Weil wir bei dem Thema Entgiftung waren. Und da kann ich vielleicht einen Buchtipp auch noch anbringen. Das kleine Büchlein Lola-Prinzip von René Egli ist zwar, glaube ich, schon, was weiß ich, 25 oder 30 Jahre alt, aber aktuell wie nie. Mhm. Da geht es also darum, wie man dieses Verändern einer eigenen Lebenssituation am effizientesten bewerkstelligt. Und das Verändern der eigenen Lebenssituation kann alles sein. Ein anderer Arbeitsplatz, ein neues Auto, ein anderer Partner, was weiß ich, oder eben eine Krankheit überwinden. Mhm. Wie auch immer, das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Mhm. Und zu dem Thema Entgiftung selber, ich habe das letzte Mal schon eingeblendet hier, die Website von dem Dr. Dietrich Klinkhardt, der ist einer der Spezialisten, wenn es um Entgiftung geht. Vor vielen, vielen Jahren ist mir dieser Name quasi genannt worden von meinem Zahnarzt damals, als ich meine Amalgamplomben alle entfernen habe lassen, weil der schon damals vor 30 Jahren oder mehr eine Methode entwickelt hatte, wie man sinnvoll und schonend den Körper von dem deponierten Quecksilber, das aus dem Amalgam gelöst wurde, befreit. Und in der Zwischenzeit hat er alle möglichen Methoden zur Entgiftung für alle möglichen Substanzen entwickelt. Also wie gesagt, das kann ich empfehlen. Hm. Und
also beim Entgiftungsthema, da ist, was ich jetzt, mich das auch noch kurz einfügen darf, das ist ja auch ganz bekannt, das sind also diese Chlorella-Alge und dieses Spirulina. Das sind ja beides Algenpräparate, die hervorragend dazu geeignet sind, was die Entgiftung angeht.
Ja, also der Klinkhardt arbeitet da auch mit Algen in Kombination mit einer Koriandertinktur und Bärlauchtinktur bei dieser Amalgamentgiftung. Aber wie gesagt, das ist eine komplizierte Geschichte, da muss man sich also wirklich intensiv damit beschäftigen und das muss man auch unter Kontrolle eines Arztes machen. Aber wer sucht, der findet und wer sowas braucht, der wird im Internet fündig. Da gibt es viele, viele, viele Informationsquellen dafür.
Ja.
Was ich auch vor Jahren schon gelesen habe, ist ein Buch, das heißt Entgiften statt Vergiften von Uwe Karstedt. Uwe Karstedt ist ein Heilpraktiker. Das ist ein Bestseller geworden. Dieses Buch findet man heutzutage um 4,99 Euro im Internet. Also wer sich für das Thema interessiert und recherchiert, wird auf jeden Fall fündig. Es gibt so viel in der Zwischenzeit. Und ich bin der Meinung, jeder, der das braucht, also diese innere Reinigung, sei es jetzt psychisch, sei es jetzt körperlich, grobstofflich körperlich oder auf irgendeiner der feinstofflichen Ebenen, der wird genau über die richtige, für ihn passende Methode stolpern, unter Anführungszeichen. Denn, wie du vorher gesagt hast, wir senden aus, was wir brauchen. Wir bieten quasi den Resonanzboden dafür und dann kommt in unseren Wahrnehmungsbereich genau das, was für uns richtig ist. Wir werden den richtigen Zeitungsartikel lesen, das richtige YouTube-Video sehen, die richtige Website aufmachen, das richtige Buch in die Hand kriegen oder von irgendjemandem den Tipp für den richtigen Heilpraktiker, der richtigen Arzt kriegen. Ja. Aber in Aktion kommen muss ich irgendwie. Und wenn darum geht, dass die Aktion darin besteht, ich will zum Beispiel mich von meinem Quecksilber befreien oder ich will dieses und jenes. Dieses Ziel, das muss man
tun. Ins Tun kommen. Und es gibt ja auch einen Spruch, wenn man sich jetzt auf den Weg macht, also fang an mit der Lösung deiner Probleme, fang an mit den Problemen, die vor deinen Füßen liegen. Ja, also schon in dem Kleinteiligen los, also anfangen, also sich auf den Weg machen, was so direkt vor einem, vor der Nase, was man vor der Nase hat, wenn man dann dort anfängt und dann bekommt man dann auch Hilfe. Und das ist ja irgendwo, gibt mir ja dann auch ein Signal ab, dass man sagt, ich verlasse mich jetzt nicht nur auf irgendjemand, sondern ich fange selbst an, weil wenn das darüber sieht, wenn man das so sagen möchte, dass der noch Zeit hat, dass der selbst ja sich eigentlich drauf verlässt irgendwo, dann lässt sich das dann halt auch die Zeit. Also das heißt, wir selbst sollen anfangen, es hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Auf diese Art und Weise geht es dann los. Und gerade eben, was jetzt, Stichwort hast du mir jetzt eben gegeben mit dem Bärlauch. Also phänomenaler Entgifter, ist Bärlauch. Ich esse seit 5 Jahren jeden Morgen eine Ration Bärlauch und habe dann natürlich dann eine schöne Knoblauchfahne. Das ist ja ein lauchartiges Lebensmittel und das ist so inhaltsstark. Das ist, würde ich sagen, das ist mit die stärkste Heilpflanze aus unserer Gegend. Und die kann man sich sehr schnell frisch erschließen. Jetzt sind wir gerade in der Zeit, wo der Bärlauch zu ernten ist. Ein guter Freund, der hat mich auf diese Heilpflanze gebracht. Der versorgt mich jetzt schon ewig damit. Und ich würde sagen, ein großer Teil meiner Gesundung hat mit diesem Entgifter zu tun. Der stabilisiert das Magen-Darm-System phänomenal. Und das ist so inhaltsstark, dass ich bin wirklich ein großer Fan davon. Das wird dann gemischt oder es hat ein Mischungsverhältnis 60-40 Bärlauch mit Walnüssen aus unserer Gegend natürlich auch, bisschen Olivenöl und Meersalz, also eben wie Pesto und das Ganze wird dann eingefroren das Jahr über und ich esse da in der Woche mindestens so ein Glas und ich fühle mich dadurch phänomenal und der Bärlauch ist halt ein hervorragender Chlorophyll-Lieferant und Chlorophyll wiederum bedeutet ja dann, der ATP-Transport funktioniert dann besonders gut und das ist halt sehr, sehr wichtig für die Gesundheit und da sind wir dann halt auch wieder in diesem Thema basisch, ja, sich basisch zu ernähren und wenn man dann halt Lebensmittel empfehlen möchte, dann kann ich dann im selben Atemzug dieses Kurkuma empfehlen, das kennt ja jeder, das am meist erforschte Lebensmittel in unserer Welt und das hat auch so viele positive Merkmale oder Eigenschaften, dass das halt in jeden Haushalt gehört und ich persönlich nehme da auch regelmäßig sehr viel und da geht es einem besonders, also mir geht es dann halt besonders gut und kann das halt auch nur wärmstens empfehlen aus der eigenen Erfahrung. Hat ja bestimmt jeder so das ein oder andere Heilmittel aus der guten alten Zeit parat. Na, da fällt mir jetzt mal der Schwedenbitter ein, aber das hat jetzt damit jetzt nichts zu tun. Und da gibt es halt eine ganze Menge alter Heilmittel, die halt nicht mehr so populär sind. Und Johanniskraut ist toll und Ringelblumenextrakt, aber das ist halt alles fallspezifisch auf die jeweilige Gesundheitskrise abzustimmen.
Ja, wir sind ja jetzt gerade in der richtigen Jahreszeit. Im Grunde genommen, wir wollten schon länger eine Sendung zu dem Thema Entgiftung machen. Und wir haben jetzt die Fastenzeit hinter uns. Das Natürliche, was seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden die Menschheit immer gemacht hat, war nach dem Winter diese Zeit des Fastens war ja früher quasi zwangsweise, weil wenn die Vorräte aufgebraucht waren, dann quasi müssen ein bisschen leiser treten, punkto Essen, bis wieder die frische Ernte da war. Das heißt, der Frühling als Zeit des Fastens und als Zeit der inneren Reinigung, das war normal für die Menschheit. Und in unserer Überflussgesellschaft haben wir das halt nicht mehr, weil das ganze Jahr haben wir alles, jedes Obst, jedes Gemüse, immer alles. Wir sind das einfach nicht mehr gewohnt, uns auch mal da zu reduzieren. Die Natur bietet uns ja jetzt im Frühling ganz hervorragende Pflanzen, die uns bei dieser inneren Reinigung helfen. Das ist die Brennnessel zum Beispiel.
Genau. Toll, genau.
Die kleinen, noch nicht im Moment, aber bald sprießenden Birkenblätter, das sind auch, zwar jetzt nicht bei uns heimisch, aber das sind Artischocken. Also es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, die uns dabei helfen bei diesem inneren Reinigungsprozess. Und auch da, wer im Internet sucht, wird fündig. Ne? Und wie du richtig gesagt hast, ist ja nicht für jeden alles geeignet.
Die Krebszelle ist ja in ihrem Verhalten asozial. Das heißt also, die hat den Müll, der sich bei ihr ansammelt, und den schiebt sie an der Nachbarzelle, also der Nachbarzelle vor die Haustür. Und darum geht es eben, wenn wir fasten, und dann wird auch der Zellmüll wird dann verstoffwechselt und wird mehr oder weniger aufgebraucht und verwertet, und dadurch haben wir dann halt einen Effekt der Reinigung. Und ähnliche Effekte gibt es dann halt auch beim Aderlass. Das heißt also, wenn wir Blut spenden und unserem Körper dann halt dem quasi mehr oder weniger die Aufgabe stelle, jetzt Blutneubildung, dann ist das besonders zuträglich, weil wir da halt auch für das Immunsystem halt besonders viel oder das halt fordern. Und das ist natürlich dann halt, wie soll man es denn sagen, dann spielt das halt im Großen und Ganzen eine nicht unwesentliche Rolle. Und das sind halt Methoden, die verschütt gegangen sind. Die hat man heute nicht mehr so, weil wir halt mehr oder weniger gewohnt sind. Wenn wir jetzt einen Schnupfen, Husten oder sonst was haben, gehen wir in die Apotheke, dann kriegen wir irgendwas und dann ist nochmal gut. Aber wie gesagt, die Arbeit, das Immunsystem, das muss auf eine gewisse Art und Weise gefordert werden. Das heißt also, wir sind dann auch in der Verantwortung, auch bei Generationen nach uns, also bei unseren Kindern, dass man die auch nicht in einer zu sterilen Welt aufwachsen lassen. Wenn ich sehe, dieser Reinigkeits- und dieser Putzwahn, der da teilweise zelebriert wird mit diesen ganzen Desinfektionsmitteln und mit dem, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die sind besonders scharf, und das ist für mich ist das heavy, der Säureschutzmantel der Haut, der wird da im Grund und Boden getreten, und das ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man das so übertreibt. Das ist, da ist für mich das Maß und das Ziel schon lang verloren gegangen an der Stelle.
Gabi?
Ja, bloß mal einen kleinen Einschub. Du hattest von Krebs gesprochen, im Sinne von Müll, der beseitigt werden muss. Es stimmt ja im Sinne der Heilphase. Ne? Bloß in der ersten Phase hat er seinen Sinn. Da wächst er, weil er was bilden will, um den Konflikt zu lösen. Oder er baut was ab, um den Konflikt zu lösen. Wenn der Konflikt gelöst ist, dann muss das, was er da gemacht hat, in der ersten Phase wieder weggeräumt werden. Dann ist es Müll. Aber selbst prinzipiell kann man nicht als Müll bezeichnen. Es ist ein Sonderprogramm, was einen Sinn hat, was uns helfen soll. Durch die Konfliktlösung. Und nach der Konfliktlösung muss es wieder weg. Und dann brauchen wir die Entgiftung. So gesehen stimmt es, aber nicht auf beide Phasen bezogen.
Okay.
Sollte man immer wissen, das ist das bei Harmer, was eben zu lernen ist, dass es ein Programm ist, was sehr viel Sinn hat. Allerdings wenig bei unserer Art zu leben, sondern ursprünglich, wo wir noch im Wald waren oder als Tier unsere Konflikte hatten, da hätte es uns geholfen. Heutzutage haben wir mehr so virtuelle Konflikte oder geistige, die dann mit dieser stammesgeschichtlichen Aktion nicht mehr zu lösen sind. Das ist dann, deswegen sieht es so schrecklich sinnlos aus. Aber das ist mehr, hängt mit unserer Lebensweise zusammen.
Ja, wir sind halt, wenn man das so sagen möchte, despektierlich, wir degenerieren. Dieses offene System, das ist gemacht, um sich zu bewegen. Und so wie ich jetzt das auch beschrieben habe in meinem Bericht, wir sind halt leben in einer Sitzfalle. Das Berufsleben hat viel mit Sitzen zu tun. Wir fahren im Auto im Sitzen. In der Gesellschaft, jetzt am Tisch hier sitzen wir. Das heißt also, da ist das Ganze ist zu sehr auf Ruhe orientiert. Dieses Bedürfnis ist aber auch nachvollziehbar, weil wir auf der gegenüberliegenden Seite ja auch ganz viel mit Stress zu tun haben. Ja? Also unsere Berufswelt, die ist so fordernd und da kann man so schwer an diesem Stressmomentum vorbei, dass man halt das damit erklären kann. Und das gilt es halt zu verstehen, dass man da mit seinen Kräften haushalten muss. Also als Gegenregulativ, also beim Stress ist ja so, dass dann dass es zum Ausschütten von Adrenalin kommt. Und Adrenalin ist die Waffe gegen die freien Radikalen. Das ist also eine Firewall. Und wir müssen verstehen, dass die Adrenalinpumpe nicht ewig liefern kann. Die geht irgendwann in die Knie. Noch hinzu kommt es ja, dass also als gegen also die reguliert ja die gegen die Bauchspeicheldrüse. Wenn da jetzt jemand mit Zucker zu tun hat, und dann ist das halt eine riesen Aufgabe für diese Adrenalinpumpe. Und wie gesagt, da muss man sich wirklich davor hüten, dass man das nicht, dass man da nicht permanent auf Adrenalin ist, weil das halt einmal, wie gesagt, irgendwann knapp wird. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Verengung der Gefäße halt auch damit zu tun hat. Und Adrenalin, das muss man wie so ähnlich wie ein Stresshormon halt durch die Bewegung ablaufen. Ja, wir sind das von der Evolution her gewohnt. Wenn wir auf der Jagd waren, haben wir viel Adrenalin im Blut gehabt, haben dann den Hirsch erlegt. Dann wurde der zu Hause auseinandergemacht. Da gab es dann noch, im besten Fall gab es dann noch Belohnungssex. Und hinterher war dann die Welt wieder in Ordnung. Da war mal geschillt, war mal ruhig. Und bei uns ist ja so, da bist du in der Arbeitswelt und hast Kollegen, wo der eine der dem anderen sein Teufelchen ist. Und dann geht es da permanent, wird da nur gefeuert, und im Umkehrschluss sitzen wir dann und werden den ganzen Mist dann nochmal los. Und das ist, kann man sagen, aus meiner Sicht ist das sowas wie eine Volkskrankheit.
Da hast du wohl recht. Ja. Dass wir alle zu wenig Bewegung haben und dass vor allem Bewegung das Allerwichtigste beim Entgiften ist. Ja? Weil das Entgiften braucht die Bewegung der Muskulatur, damit das abtransportiert werden kann.
Schlitzen, ne? Durch die Haut, ab, der Dreck raus, alles, was nicht reingehört.
Genau. Christina, du wolltest auch etwas beitragen. Erzähl uns deine Erfahrungen.
Knöpfchen drücken. Ja, jetzt habe ich den Ton an. Ja, es ist ein ganz interessantes Thema und es ist so vielseitig und so umfassend, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen oder aufhören sollte. Es gibt so viele unzählige Möglichkeiten, die man wahrnehmen könnte, wenn man es wollte und wenn man bereit dazu ist. Das ist ja immer noch der andere Punkt. Man muss auch bereit sein. Man muss die innere ja, das innere Signal dafür haben. Man muss auf seinen Körper hören können, man muss fühlen können. Wenn man der Meinung ist, man ist vielleicht jetzt ein bisschen müde die letzten Tage, die letzten Wochen oder so, muss man das schon ein bisschen akribisch hinterfragen. Woran liegt es denn oder dieses oder jenes? Das sind alles so kleine Anzeichen, wo man sagen kann, ja, was könnte ich jetzt dagegen tun? Gut, das hat vielleicht nicht geholfen, das hat nicht geholfen. Und da kann man sich dann auf so einen Weg machen und dann findet man ganz viele Angebote, die man dann eben nutzen könnte. Ob es jetzt eine Kur ist, ob es eine Fastenkur ist, ob es Intervallfasten wäre. Ja, es sind alles Möglichkeiten. Und die, ja, wie soll ich sagen? Jetzt fehlt mir glatt der Faden. Jetzt habe ich mich hier so in Rage geredet.
Ja, es gibt halt viel Information darüber. Viel ja. Information, da weiß man nicht, was gerade das Richtige und das Falsche ist.
Genau. Und wie man bereit ist überhaupt, finde ich immer, wenn ich eine Fastensache beginne, dann muss ich auch wissen, was mich dann eventuell erwarten könnte. Und dann ist es ja nicht einfach so, dass das mal so eben gemacht wird. Wie gesagt, Ingrid sagte eben, dann lieber unter ärztlicher Kontrolle oder eben abgestimmt mit dem Heilpraktiker. Aber der sitzt ja nur nicht die ganze Zeit an deiner Seite. Da kann es natürlich sein, wenn man dann damit anfängt, dass einem müde wird, dass man schwächelt, man hat Schüttelfrost vielleicht, man hat Kopfschmerzen, Unwohlsein, Erschöpftheit eben generell. Und dann ist es wichtig, dahingehend keine Angst zu haben, weil man setzt ja etwas in Gang. Ja? Und dann passiert ja auch was, dann merkt man, da kommt was. Ja, und dann muss man natürlich gucken, wie der Körper darauf reagiert und wie man selber damit klarkommt, ob man jetzt weitergeht oder ob man mal ein bisschen pausiert damit, dass eben der Körper die Chance hat, sich auch ein bisschen darauf einzustellen und man ihn nicht überlastet in der Hinsicht. Ja, und da gibt es eben so viele Möglichkeiten und wahrscheinlich auch teure Sachen, die man doch mit zusätzlich nutzen kann. Jetzt im Moment geht ja nicht, dass man irgendwo Fasten im Hotel werden ja oft so eine Fastenkuren auch angeboten. Und wenn man es eben alleine zu Hause macht, ist das immer so eine Sache. Man muss eben immer gucken. Unter anderem kann man aber ganz einfach mal so ein einfaches Natronbad nehmen. Ja, das habe ich zum Beispiel, das mache ich regelmäßig. Dann mache ich einfach ein Natronbad. Oder mal ein Salzbad mit dazu, je nachdem. Dann gucke ich, dass man viel trinkt. Das ist eben ganz wichtig, ja, weil wenn man eben Fasten oder wenn man entgiften möchte, entgiften heißt ja eigentlich nur reinigen und aufräumen, ne? Und wenn man, da braucht man viel Wasser. Und wenn man dann den Körper praktisch, Gabi, wolltest du was sagen?
Das Wasser, die ganze Zeit will ich mal aufs Wasser Wert legen. Damit muss man anfangen, egal was los ist. Die meisten trinken zu wenig. Gleich ein paar Liter mehr am Tag trinken, wenn man anfängt oder aus Vorbereitung, wenn man irgendwas macht, schon das alleine hilft. Da kannst du schon, ein Heilpraktiker, der die Leute zum Trinken bringt, der hat schon 90% Erfolg. Ich habe eine Ausbildung, das wurde uns gesagt. Bringen Sie die Leute zum Trinken mit irgendwelchen Tricks und alles geht weg. Stimmt.
Ja, das Trinken ist immer so eine Sache. Das muss wirklich dann auch so gemacht werden. Und Wasser ist ganz wichtig, aber man sollte den Körper dann eben auch unterstützen mit besonderen Tees, die jetzt, sage ich mal, für die Nieren sind, für den Magen-Darm-Trakt sind. Nicht zu viel, aber immer, dass die Wirkstoffe da sind und dass man die wunderbar dazu ergänzen kann, dass man jetzt vielleicht Sachen in dem Moment nicht so isst, die man vielleicht sonst bevorzugt isst, dieses bewusste Enthalten, wie Ingrid sagt, es gibt jetzt alles immer so Überfluss, man muss mal ganz bewusst, obwohl man es essen könnte, sagt man, nein, ich möchte es jetzt vielleicht nicht, aber das muss immer von innen herauskommen. Wenn man dagegen steuert, ich glaube, dann hat das alles gar keinen Zweck, ne? Und dann muss man auch wissen, wofür man es macht und das muss einem gut tun, das muss einen wohl sein. Ja, und dann muss man eben auch wissen, dass wenn man so etwas in Gange setzt, man ja wahrscheinlich auch ein paar Kilo verliert oder ein bisschen zumindest. Aber dass diese Schwermetalle, die sich irgendwo eingelagert haben in den im Bindegewebe, zwischen den Zellen, im Fettgewebe eingelagert werden, dann, wenn das losgetreten wird, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass es nicht irgendwo im Körper umherschwert und woanders abgelagert wird. Dass es eventuell über die Blut-Hirn-Schranke geht und sich dann im Gehirn festlagert, dann haben wir überhaupt nichts damit gewonnen. Also muss man gucken, dass man in der Hinsicht eben praktisch Sachen zur Verfügung hat, wie zum Beispiel, Uwe, du hattest irgendwas von Zellulit gesagt oder Bentonit, irgendwelche Heilerden, die das binden und dann eben, dass der Körper das eben auch ausführen kann, dass man praktisch nicht irgendwas lostritt und eigentlich im Endeffekt der Schuss nach hinten losgeht. Ja, und da gibt es auch ganz wunderbare Kräuter, die dabei unterstützen. Ich denke an den Ackerschachtelhalm, ja. Der hat eine wunderbare Bindung, dass der Schwermetalle ausleitet, oder Aktivkohle funktioniert wohl auch wunderbar. All solche Sachen, man muss sich da wirklich gut belesen, damit man da auch wirklich den gewünschten Effekt erhält. Ja. Und ich sage mir immer, das muss auch irgendwie ganz einfach gehen. Es muss doch für jeden was dabei sein. Und viele Produkte sind auch so überteuert. Oder dann gehe ich einfach vor die Tür, gehe in die Natur und guck mal erstmal, was um mich herum ist. Und Ingrid sagt, das ist ja so schön, die Brennnessel, die hat jetzt Hochsaison, die steht schon sehr gut hoch. Da kann man sich wunderbare Salate von machen, man kann sich Smoothies von machen, man kann Säfte von machen, also nur Pflanzensäfte, also nicht jetzt mit Faserstoffen drin. Die kann man trinken und man braucht gar nicht mal so viel. Es wächst der Löwenzahn wie verrückt, es wächst die Schafgarbe schon. Die Gänseblümchen sind im Anmarsch, die Veilchen sind da. Also es hat alles begonnen, die Knospen sind, also die Bäume treiben aus, es sind Knospen, da kann man hier und da von naschen. Ja, die haben alle eine geballte Ladung, die haben alle ein Potenzial in sich. Das ist eine wahre Freude, jetzt rauszugehen. Und erstens hat man dann schon mal die Muße, überhaupt rauszugehen. Und wer die Möglichkeit hat, der soll das nutzen. Der soll sich irgendwo eine Wiese suchen, wo nun nicht gerade so viele Leute sind oder so viele Tiere vielleicht sind, dass man da irgendwo ein geschütztes Fleckchen findet. Wer jetzt keinen eigenen Garten hat, wo man so eine wilde Ecke vielleicht noch anlegen könnte oder liegen lassen könnte, dass man diese Dinge jetzt alles nutzt, dann ist man schon einmal in der Natur, man kommt mit der Pflanze, man kommt mit den Pflanzen zusammen, ja, man atmet tief durch, man befasst sich damit, man geht spazieren vielleicht gleich noch weiter, man atmet richtig durch, damit die Lunge auch entgiften kann. Und unser Körper ist ja so schlau, Gott sei Dank, ab und an entgiftet er sich einfach mal von alleine und dann sind wir ganz sprachlos, wenn wir dann wegen einer Erkältung im Bett liegen oder wegen Magen-Darm-Probleme oder wegen allem anderen Möglichen. Ja, und dann heißt es immer, um Gottes Willen, der hat gebrochen oder dem ist übel oder irgendetwas und dann stehe ich immer da, na, dann soll er doch froh sein, Gott sei Dank, da kommt alles raus. Ja, und dann muss man gucken, in welcher Form man ihn dabei unterstützt und dann schaltet der ja erstmal den Hunger ab und das ist das Wichtigste, dass da nicht so viele Mühle nachkommt. Ja, und das sind alles so Dinge, die man als positiv ansehen kann. Natürlich muss man den Verlauf beobachten im Endeffekt. Ja, und wichtig ist ja auch bei der Entgiftung generell gesehen, dass man anfängt, den Darm eigentlich zu sanieren, wenn es denn so sein sollte. Weil der Darm ja so verschlackt ist, dass man da gewisse Stoffe erstmal rauskatapultiert, dass der Darm erstmal wieder frei wird. Weil wenn der porös ist, dann dringen da die ganzen Partikel wieder in die Blutbahn ein und die Nieren haben das nächste Problem. Die sind dafür da, um praktisch das Blut zu reinigen. Also haben die da noch mehr zu tun. Und wenn wir dann irgendwo mittendrin anfangen, ist das immer eine ganz blöde Sache. Da gibt es ja auch diese wunderbaren Bücher von Hildegard von Bingen. Die beschreibt das sehr schön, aber wahrscheinlich auch vielleicht für einen oder einen anderen kompliziert. Dann gibt es von der Jana Iger ein wunderbares Buch zur Entgiftung. Dann gibt es von der Lumira wunderbare Videos und auch Bücher zur Entgiftung. Auch mit Heilkräuter, mit allen möglichen Sachen, die wir uns noch zusätzlich, die uns zusätzlich helfen können. Ne? Aber ganz wichtig ist eben, wie gesagt, dass man eben anfängt, wirklich erstmal zu gucken, dass der Darm vielleicht in Ordnung wäre. Und wie gesagt, immer alles mit Absprache mit dem Arzt oder mit dem Heilpraktiker, wenn man sich das nicht alleine zutraut. Und ansonsten sollte man mal auch ein bisschen in die Eigenverantwortung auch wieder gehen und einfach mal ausprobieren. Ja, das wäre erstmal meins dazu.
Vielen Dank, liebe Christina. Ich habe auch noch ganz kurz eine Anmerkung. Der alte Pfarrer Kneipp hat ja auch wunderbare Methoden angeboten. Ne? Also man kann sich selber belesen und man kann ganz einfache Dinge wie Salzwickel und was weiß ich, Kaltwasser treten in der Badewanne oder solche Sachen. Das kann man alles selber machen. Aber auch selbst bei diesen einfachen Sachen sollte man mit dem Arzt vorher reden, ob das für einen geeignet ist. Es ist nicht alles für jeden geeignet. Aber wenn es geeignet ist, dann bei der Umsetzung brauche ich dann niemand. Das kann man alles zu Hause selber machen und kostet nichts. Außer vielleicht die paar Euro für ein Buch, das man sich zulegt. Gabi, du wolltest was?
Ich wollte die Christina fragen. Du hast von Bäumen gesprochen. Kennst du dich da so aus? Welche Bäume kann man essen? Welche Knospen? Da gibt es ja auch giftige. Das würde ich jetzt nicht unbedingt allen empfehlen. Jedem. Also ich laufe manchmal bei uns durch die Gegend und habe auch angefangen da zu lesen, aber es gibt auch sehr giftige Bäume. Das muss man genau wissen. Buchen kann man natürlich auch und Birkenblätter, aber immer nur die frischen, ne? Oder auch von den Tannen kann man die ganz zarten Spitzen kann man auch essen. Aber nicht von Was?
Nee, wolltest du erst noch zu Ende sprechen? Ich hatte dich unterbrochen. Ne? Von den Bäumen, ja, da muss man, also man sollte wirklich schon sich vorher sachkundig machen darüber. Das ist ein Thema, also da muss man schon Bescheid wissen. Aber so schwer ist es nicht. Ich finde, eine Linde, die kann man schon noch erkennen. Und eine Birke kann man, sieht man, wie die aussieht, ja. Eine Pappel, die sind jetzt auch schon aufgebrochen, da ist die Knospenzeit schon fast vorbei. Da kann man von naschen, man kann Obstbäume alle durchnaschen, wenn man weiß, das ist ein Apfelbaum, das ist der Kirschbaum, der Pfirsichbaum oder so. Also es ist geballte Ladung, gerade auch in diesen Knospen drin. Und da kann ich auch die Christel Ströbel so sehr empfehlen. Die hat wahnsinniges Wissen auf diesem Gebiet. Sie hat damals in Stuttgart diesen Calendula Kräutergarten geleitet und bietet jetzt auch Online-Seminare an und alles. Also da ist super, super Input, super, ja, kann ich nur empfehlen. Ja, und bei den Bäumen ist es ja auch so, man kann ja jetzt zum Beispiel auch, man kann ja so viel von den Bäumen nutzen. Man kann die Rinde nutzen, man kann die Blätter nutzen, die kommen dann in den Salat einfach mit rein. Es ist einfach wild und wuchs und strotzt vor Energie, strotzt vor Mineralien, vor Vitaminen, die wir dann brauchen, um unseren Körper wieder in den Gang zu kriegen, in die Pötte zu kriegen. Jetzt könnte man zum Beispiel auch die Birken, der Birkensaft ist zum Beispiel auch ganz beliebt. Ja, wer Möglichkeiten hat, irgendwo auf einem Privatgrundstück eine Birke, den Ast vielleicht abzuschneiden, eine kleine Flasche ran zu machen, da läuft das Wasser so raus, kann man sich jeden Tag auffangen. Es tut dem Baum nicht weh, das ist alles in Ordnung. Der hat jetzt genügend Wasser da zur Verfügung, es sind unheimlich viele Mineralien und Vitamine drin. Die Birke hat die Blätter nachher, die hat jetzt die Knospen, die Rinde. Aus der Rinde kann man ganz verschiedene Dinge noch zaubern. Auch Pilze an dem Baum. Also wir gehen selbst im Oktober immer los und dann fangen wir an, den Birkenporling zu sammeln. Der wird dann getrocknet, der wird aufgeschnitten, der wird als Tee gekocht, schmeckt ein bisschen bitter, aber Bitterstoffe sind ja auch sehr wichtig. Und also der Chaga-Tee, auch von der Birke, das ist auch ein wunderbarer Pilz, der Chaga. Den braucht man nur kochen. Der sieht dann aus wie schwarzer Kaffee. Und es ist hervorragend mit allem, was man braucht an Vitaminen, Mineralien drin. Ich habe das mal gemacht. Ich habe den getrunken 14 Tage lang, 3 Wochen lang eine Kur gemacht. Und die ersten Tage war es dann auch so, also der hat auch wirklich gut eingeschlagen. Also da ging es mir auch dann die ersten Tage nicht so gut. Dann war ich müde, dann war ich schlapp gewesen, dann war alles nicht ganz ordentlich. Aber danach war die Zeit vorbei und dann ging das gut. Und dann ging das auch wieder jeden Tag besser. Ja, es war so eine kurze Phase, so eine Flaute und dann der Körper hat gearbeitet und dann ging das auch wieder gut. Ja.
Udo, du hast dich gemeldet vorhin?
Ja, ich möchte das Thema Entgiften bereichern, ergänzen, dahingehend zum Thema Licht und Farbe. Jetzt vor 2 Wochen oder vor Ostern auf jeden Fall hatte Indien das Farbenfest, genannt Holi. Und in dem Zusammenhang fällt mir ein, eine Sache, die ich auch selber mal ausprobiert habe, praktiziert habe, circa eine gute Woche. Bietet sich sicherlich eine Urlaubswoche gut an oder ne, je nachdem, man hat die Zeit oder nimmt sich die. Folgendes, also eine tantrische Übung, die ich von einem indischen Lehrer gehört habe, eine von ganz vielen Übungen. Und zwar tauchen da 5 Farben auf. Weiß, Schwarz, Rot, Gelb und Grün. Und jetzt ist halt Folgendes, dass man pro Tag, also kann man selber aussuchen, ja, welche, also pro Tag eine Farbe. Zum Beispiel am ersten Tag nimmt man jetzt Gelb, aber 24 Stunden. Dann schaut man einfach mal, was ist alles gelb. Ja, die Kleidung habe ich mir überlegt. Und ich hatte mir dann, als ich in Indien war, schon so Kleidungsstücke nähen lassen. Das war preislich sehr übersichtlich beim Schneiderlein. Und habe mir das alles mit nach Deutschland zurück nach Hause genommen, in den Koffer und habe den dann ausgepackt. Und dann habe ich mir also so gelbe Kleidung angezogen, Unterwäsche und dann auch so Umhänge und alles Mögliche. Und in der Wohnung konnte ich dann mich auf dieses Gelb dann also konzentrieren, habe aber dann das auch noch mit Farben erweitert. Einfach habe ein Blatt weißes Papier genommen, habe dann einen runden Kreis in Gelb darauf gemalt mit Wasserfarbe oder Filzstift, was auch immer, also schön knallig gelb. Und da kann man dann eine Stunde mal drauf gucken, als Beispiel nur. Man kann da sehr experimentierfreudig sein und man kann dann, wenn man da keinen Bock drauf mehr hat, einfach mal zum Frühstück oder Mittag oder zum Abendessen eine Banane essen oder 1, 2, 3 Bananen, je nachdem. Oder man überlegt sich, was ist denn noch alles so gelb? Ne? Also ja, man schaut dann möglichst an diesem Tag nur auf gelb. Auch wenn man jetzt aus dem Fenster schaut oder auf der Straße gehen würde, schaut man sich die Leute an, Menschen, die also jetzt gelbe Pullover tragen oder irgendwas Gelbes, ein Kopftuch, was auch immer das ist. Ja, und so habe ich das dann halt auch gemacht. Und abends um 0 Uhr, so habe ich das für mich entschieden, war dann immer der Wechsel. Ne? Und nach dem ersten Tag bin ich dann von zum Beispiel gelb dann auf grün. Ja, dann, ja, bei mir war es dann so, ja, was ist grün bei mir zu finden? Das war das Wohnzimmer. Habe ich mich den ganzen Tag im Wohnzimmer aufgehalten, weil da war eine grüne Polstercouch und da habe ich dann drauf gesessen und habe dann wieder die Farbe angemischt, Blatt Papier mit einem grünen Kreis und dann habe ich da eine Stunde drauf geguckt. Ja, und dann eben grüne Paprika, das hatte ich mir alles schon vorher alles besorgt natürlich für diese Sache, habe grüne Paprika gegessen. Und ja, so ging die Geschichte dann weiter mit Rot. Das war auch spannend. Da konnte ich mal ein Glas Rotwein trinken zum Beispiel. Wurde überraschenderweise, also das habe ich ja so für mich gemacht, ne, also im stillen Kämmerlein. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von Freunden und die haben mich dann zum Abendessen eingeladen. Ich sage, schwierig, ich bin da gerade in so einer Experimentierphase, in so einer tantrischen Lichtfarbtherapie und ich weiß nicht, ob das so angebracht ist, wenn ich zu euch komme. Ja, doch, komm doch gerne und wir würden uns freuen. Wir haben also Spaghetti mit Tomatensauce. Ich hörte Tomatensauce, rot. Ach, perfekt, ne, für den roten Tag. Ne? Ja, und Rotwein haben wir auch noch dazu, meinten die. Das fühlte mich gerade so da rein. Und da habe ich gedacht, ja, das ist der Wink mit dem Zaunfall. Bin dann also ja, kurz zu den Bekannten, dann Freunden rüber, ja, Abendessen und es war wunderschön. Die hatten auch noch rote Kerzen. Also mich hat das alles, ich habe das nicht bestellt, aber es war alles da in Rot, ne? Die roten Kerzen, Tomatensoße in erster Linie und der Rotwein. Ja, und so war der Abend dann für mich auch gerettet an einem roten Tag, ne? Was dann alles noch so rot ist und so weiter, das muss man selber so für sich herausfinden. Ja, dann weiß, ja, da habe ich an dem Tag, glaube ich, Kohlrabi gegessen. Also weißen Kohlrabi, habe dann die grüne Couch oder ich habe dann wieder einen anderen Raum genommen, ich glaube das Schlafzimmer, habe dann weiße Bettwäsche und so weiter, ne? Also alles, was weiß ist, ne? Habe ich mich da dann mit weiß beschäftigt. Wobei ja weiß und schwarz, also weiß ist ja auch keine richtige Farbe, ne? Weil das konnte man ja sagen, das ist ein super helles Grau, ne? Also was wir als weiß bezeichnen und entsprechend dann eben auch bei schwarz, das ist dann halt ein super dunkles Grau. Und dann ja, kam aber wieder die Arbeitswelt. Das war dann der Montag, der erste Arbeitstag nach dieser Reise in Indien. Und dann habe ich gedacht, schwarz, das ist ein bisschen unauffällig, passt gut so hier in unsere Arbeitswelt vielleicht. Dann habe ich also dann schwarz mich gekleidet. Ja, das kann man dann mit einem schwarzen Anzug machen. Oder ich hatte dann eben, wie gesagt, meine indische Kleidung da nähen lassen. Also habe ich dann so ein in dieser Kontur mich dann auch angezogen. Ich denke, komm, jetzt Mut zur Lücke. Und das hat auch gut geklappt. Schwarze Oliven habe ich gegessen und die Schokolade, die ganz dunkle, ne? Die mit viel Kakao, die fast schwarz ist. Ja, und so verging der Tag dann auch. Ich bin dann natürlich nicht rausgegangen und ich habe dann nur auch wieder mein schwarzes Blatt Papier gehabt oder der Bildschirm war aus, war ja auch dunkel, war auch eine Art von schwarz. Also habe ich dann da mal 5 Minuten drauf geguckt. Ne? Ja, und so verging der Arbeitstag wunderbar. Und dann habe ich das also bis abends 0 Uhr dann zu Hause im Dunkeln habe ich dann auch das weiter durchgezogen. Ja, das Ganze, was war das Ende? Ja, genau, die Farben. Und zwar die Farben habe ich gemischt. Wenn man die Farben rot, gelb, grün, weiß, ja gut, weiß ist Puder, ne? Schwarz mischt, dann kommt da eine Mischfarbe raus. Und die Mischfarbe, die sieht ungefähr so aus wie von einer Pfauenfeder. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Da ist so ein bräunliches, so dunkler Ton mit drin. Und diese Farbe ergab sich aus dieser Mischung. Ja, das ist also auch noch eine Pfauenfeder, die ich da aus Indien damals mitgenommen habe. Im Flugzeug hatte ich die da so hinter mir und ja, das klappte damals noch. Okay. Und ja, also das ist auch eine interessante Sache, die man machen kann. Ne? Kostet nicht viel Geld, nur Fantasie und kann man an sich zu Hause oder zum Beispiel auch am grünen Tag kann man viel in die Natur gehen. Ne? Wenn draußen schon alles blüht, ist schön grün, kann man sich da auch wunderbar aufhalten an einem Tag. Ne? Also das wollte ich mal so ergänzen, weil das ist ja was mit Farben, mit Licht und auch, ja, gut, mit diesem farbenfesten Indien. Holi, die werfen da mit den Farben und freuen sich. In Indien ist vieles bunt. Hier ist manchmal so der graue Alltag und den kann man dann auch vielleicht durch diese tantrische Lichtfarbübung, Therapie, je nachdem, wie man es nennen will, ja, experimentieren. So, das war mein Beitrag, meine Erfahrung.
Gabi? Das ist sowas wie eine Dauer-Selbsthypnose, dass man sich sozusagen aus dem Alltag wegbeamt, man guckt nur noch auf Farben. Man hat die Denkmuster abgelegt, in denen man sonst tickt die ganze Zeit, weil man eben neues Ziel hat, worauf man steuert. Man will nur noch auf diese Tagesfarbe konzentrieren. Ich habe mal Heilhypnose gelernt. Und da geht es auch darum, dass man die Leute aus den alten Denkmustern holt, dass man denen was anderes gibt, woran sie arbeiten müssen. Und da schieben sie diesen unangenehmen Rest raus aus dem Kopf. Und dafür ist das wirklich eine gute Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, da ist was Wahres dran, was du sagst. Und beim Hören ist es ja auch so, wir können einzelne Töne im Konzert oder Orchester können wir ja herausfiltern, hören. Beim Sehen ist es ja etwas schwieriger. Das geht ja nicht so ganz. Und ich denke, dass auch ein Hintergrund dieser Übung ist, mal überhaupt diesen Fokus in das Sehen hineinzuholen. Natürlich ist das ja immer verknüpft mit Bewusstsein. Und da kann man sich sehr viele Dinge bewusst machen. Also da kommt auch alles Mögliche kann da hochkommen, hochkochen, aber es kann auch sehr angenehm, fröhlich und farbneutral sein, dann, ne, weil man einfach so mal diesen Fokus, mal den Blickwinkel des Alltages oder seiner Sorgen oder Situationen dadurch wirklich verändern kann. Und dann findet man ja das Neue, das kommt ja aus dem Inneren, aus einem selbst, und das ist das Interessante, kann da was entstehen, also wie eine Pflanze oder ein Baum, wie ein Same, der da gelegt wird neu, ja, und der eröffnet plötzlich ganz neue Perspektiven,
ja.
Lebensperspektiven.
So eine Art Gedankenhygiene, ja, als ob du deinen Geist kämmst, du kämmst heute das Rot durch, morgen kämmst du das Grün, oder du kämmst alles raus, was nicht grün ist.
Ja, ja, die Negation auch. Ne? Aber dann ist man vielleicht im Dualismus so sehr. Ich glaube, gut ist, wenn man in das Farbliche, in diese Farbe speziell hineingeht, also eins wird. Ne? Dass man aus dieser Trennung, ne, das steckt ja auch dahinter, Subjekt-Objekt, dass man also aus dieser Subjekt-Objekt-Trennung, Dualismus, also dass man da in so eine Einheit gelangt. Ne? Übers Bewusstsein, ich denke, dass diese Übungen ja, die sind ja schon sehr alt.
Ja, ich kann da noch was ergänzen dazu. Es ist wahrscheinlich noch effizienter, wenn man die Wochentage berücksichtigt. Zum Beispiel Samstag gehört zum Saturn und dem ist die Farbe Schwarz zugeordnet. Also Schwarz wäre sinnvoll am Samstag. Der Montag ist dem Mond zugeordnet, da wäre sinnvoll das Weiß. Der Dienstag wird dem Mars zugeordnet, ne, heißt ja im Französischen Mardi auch noch. Und da wäre das Rot richtig. Mittwoch ist dem Merkur, ne, französisch Mercredi, zugeordnet. Merkur, dem ist das Grün zugeordnet. Und Donnerstag Jupiter und Jupiter Gelb. Also das wären die Tage, die jetzt mit diesen von dir genannten Farben korrespondieren. Die Sonne wäre dann so orange-kupferrot. Und der Venus wären alle Pastellfarben zugeordnet. Die sind jetzt da bei deinen fünf nicht dabei. Aber wenn man diese fünf Tage berücksichtigen würde, kann ich mir vorstellen, dass die Wirkung noch intensiver ist. Auf einer feinstofflichen Ebene zumindest.
Hm. Ja, und die Summe, ne, dieser fünf Farben, also die Mischung, oder das ist dann der freie Tag, ne, wo alles wieder zugelassen wird. So als Idee. Hm. Ja, vielen Dank. Das war für mich jetzt eine Bereicherung. Toll.
Ja, also der Geist bekommt dann einen anderen Input, einen Fokus auf die eine Farbe und blendet dann das andere drumherum aus. Und das andere drumherum aus bedeutet ja auch wieder sowas wie eine Reinigung, ne? Dass man seine Festplatte dadurch vielleicht putzt, dass man so halt, dass man einen Fokus an dem einen Tag und an dem nächsten auf den anderen legt.
Mhm.
Das könnte ich mir da auch so vorstellen, dass das von dort herkommt. Ja, und dann, wenn man diese Farbfeste sieht in Indien, das ist ja phänomenal, das macht so richtig, das ist ein Augenschmaus, das macht so richtig Spaß, da zuzusehen, wenn das dann auch so voller Lebensfreude dann gefeiert wird. Ja, das hast du ja von dort, war ja deine Info, das hat dich ja inspiriert und das hast du dann gern hierher transportiert in deine Arbeitswelt. Und die haben mal komisch geguckt, oder?
Ja, aber ich habe das ja überwiegend zu Hause gemacht, klar, ja. Aber mit der Farbe Schwarz konnte ich an dem Tag in der Arbeitswelt gut klarkommen und das wurde auch akzeptiert. Nach einer längeren Indienreise, also hatten die irgendwie Verständnis, dass da jetzt so ein, es wirkte so ein bisschen wie so ein Ninja-Kämpfer. Ne? Aber warum ich dann an dem Tag Schwarzbrot und schwarze Oliven dann noch esse, was ich sonst ja nicht so normal gemacht habe, dann. Aber die haben alles akzeptiert. Das war überhaupt kein Problem.
Warst du an dem Tag auch noch im Garten tätig?
Im Garten, ob ich mich nur schmutzig gemacht habe.
Ja, hast du da die Fingernägel waren da auch.
Nein. Ich war an dem Tag nicht im Garten. Also es war, glaube ich, so Februar, Ende Februar. Da war es vielleicht gefroren.
Ja, ich würde vielleicht
schon lange her. Bitte?
Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz zu diesem Thema Fasten noch was ausführen. Und zwar gibt es im Himalaya, in Bergtälern, also ganz hoch gelegen, das Volk der Hunza. Und diese Hunza sind, die stammen irgendwie auch aus der, man mutmaßt, dass das sogar ein griechisches, das eine, ein Volk quasi abgespaltet aus, von Griechenland, dann sich dort eingefunden hat. Und die haben so verschiedene Eigenarten, die gelten als besonders lebensfroh, als sehr resistent gegen Krankheiten, besonders gesund und haben dann auch so einen speziellen Wuchs und heben sich dann von dem von den umgebenden, sie umgebenden Völkern ab. Und bei denen ist es so, dass das halt eine ganz karge Gegend ist und die ernähren sich halt von minimalen Mengen. Ja, und da ist auch immer so, dass dann halt im Frühjahr dann auch immer eine sehr lange Fastenphase dort ganz normal ist. Und dann sind die dann dort auch in diesen Fastenphasen halt besonders euphorisch. Ja, da werden also die Glückshormone werden dann dort freigesetzt. Und das ist ja ein bekanntes Phänomen, was man in der in dieser Herangehensweise mit dem Fastenthema öfter hört. Und in dem, möchtest du was sagen, Udo?
Ja, die essen wohl kaum Zucker. Ja. Und der Clemens Kubi, der deutsche Filmemacher aus ja. München, der hat auch mal ein Buch, Musikkassette, irgendwie ein Kinofilm oder irgendwie einen Film auch darüber gemacht, nur so als Hinweis.
Aprikosen haben sie dort als besonderes Bonbon. Also sie machen da viel mit den Aprikosen. Die sind also auch besonders inhaltsstark. Das passt ja zu deinem Thema. Dann vom Verständnis her, in Russland als Methode besonders anerkannt, das ganze Thema Fasten. Da gibt es eine ganze Menge an Kliniken, die sich ausführlich mit diesem Thema beschäftigen, was dann halt auch in das Thema Volksgesundheit geht. Die machen das also richtig konzentriert mit einem großen Aufwand. Die hier bei uns in unserem Kulturkreis ist die Preußkur vielleicht für euch auch vom Begriff. Das gibt es ja auch schon relativ lange und das ist dann so eine Phase, die dauert 42 Tage und da werden Gemüsesäfte werden da mehr oder weniger genommen, um halt über die Zeit zu kommen und die Effekte sind phänomenal und haben gerade in diesem vorhin beschriebenen Krankheitsbild haben die ein ganz großes Lösungspotenzial, weil man ja quasi dem Krebs das ganze saure Milieu nimmt, aus dem er sich ja die Energie mehr oder weniger herauszieht. Und wir sollten Folgendes noch verstehen. Wir haben, ich habe hier einen Kontakt mit einem Mehrfach-Triathleten. Das ist der Vincent Tristan und der hat vor 2 Jahren, Vize-Weltmeister gemacht in einem 10-fach-Triathlon in Mexiko. Und der hat mir so ein bisschen Einblick gewährt in seinen Ernährungsplan. Und das ist erstaunlich, mit wie wenig Material, wenn man das so sagen darf, der auskommt. Ne? Der verputzt am Tag 2 solche Schüsseln mit Müsli als Haupt, also eigentlich als nur diese 2 Schalen. Da sind dann halt, ist halt ein hoher Haferanteil drin, Braunhirse, also alles, was so ins Körnerthema geht, und der ist ein Vegetarier. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wie viel Energie der dann auf mehr oder weniger dann daraus generiert, dann wird ganz deutlich, dass wir in einem Überfluss leben und wir eigentlich von allem viel zu viel haben und dass das ganz oft halt auch ein Auslösemoment ist für die ganze Zivilisations, für die Krankheitsverläufe. Und da kommt's, da geht's unter anderem auch, also wenn ich so auch im Freundes- und Bekanntenkreis mich umsehe, wenn da jemand eine Fastenkur macht, um auch Gewicht zu verlieren, dass es mitunter nicht geht. Also da wird alles Mögliche veranstaltet und jede mögliche Variante, jeder nur irgendwie bekannten Diät wird gewählt und es funktioniert einfach nicht. Und da habe ich dann auch den Eindruck, dass es darum geht, dass unser Körper, wenn er unter Angst, unter einer Angstglocke existiert, dass er dann für die schlechte Zeit Reserven vorhält, den Stoffwechsel runterfährt, also nicht abgibt, um Energie vorzuhalten, für die schlechten Zeiten vorzusorgen. Und das scheint mir ein ganz großer Faktor in diesem Thema der Entgiftung, der Entschlackung zu sein, dass es auch darum geht, dass man die Ängste los wird und dass man im Umkehrschluss in das Vertrauen geht, ja, also in angstfrei zu leben, ins Vertrauen zu gehen, und dann kann man auch loslassen, dann fällt es einem leichter, loszulassen. Und da haben wir auch wieder diesen psychosomatischen Zusammenhang, also zu verstehen, was unsere Psyche uns das ein oder andere Schnippchen schlägt oder in der Lage ist, uns das ein oder andere Schnippchen zu schlagen. Ja, und dann gibt es eine besonders hervorzuhebende Adresse. Das ist der Professor Michalsen an der Charité in Berlin. Der hat da auch einen Ansatz und der beschäftigt sich auch sehr intensiv mit diesem Thema der Fastenkur. Und den möchte ich da an der Stelle dann halt nicht unerwähnt lassen. Das wäre so jetzt noch das, was ich da jetzt so beitragen möchte zum Thema des Fastens.
Liebe Uwe, vielen herzlichen Dank. Wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden. Gabi?
Ja, einen ganz kurzen Beitrag noch. Wir reden jetzt von Entgiften, von Rausschicken von Stoffen, die wir mit der Nahrung reinkriegen, also es gibt ja nicht bloß die Nahrung, es gibt ja auch die falschen Denkmuster, es gibt auch andere Dinge, die uns krank machen, was weiß ich, Besetzung und sowas, und dafür gibt es auch Ursachen, und wenn wir diese Ursachen alle noch drin lassen, können wir entgiften, wie wir wollen, da
geht nichts. Sind wir
praktisch in Fass ohne Boden. Ja, was wir da tun, ist umsonst. Mhm. Und die Christina sprach vorhin kurz von der Lumira. Bei der bin ich auch gewesen, vor Jahren. Und da ging es eben auch in erster Linie, das war bei ihr eine Grundbedingung, man durfte da nur rein, wenn man kein Raucher mehr ist. Und wenn man auch kein Alkohol trinkt, sonst hat es keinen Zweck, was dort gemacht wird. Was man dort zu lernen hat, hat solche Voraussetzungen. Es gibt viele, die schwören auf ihrer Zigarette, weil sie sich eben da auch, sagen wir mal, gegen Parasiten schützen, glauben, und kann auch funktionieren. Aber von der Energie her, von den Schwingungen her, hat man dann so eine Art geöffnetes Aurafeld. Das ist bei Alkohol noch schlimmer. Und dann können wir da sozusagen Entitäten anziehen und die können sich da festkrallen, die mit uns machen, was sie wollen. Die uns dann auch beeinflussen, das und jenes zu essen, was wir gar nicht wollen, oder einfach, weil sie das brauchen, oder weil sie einen Zustand brauchen, der für uns eigentlich ungesund ist, aber wo sie was abzapfen können. Also das ist jetzt nochmal ein Hintergrund. Die geistige Gesundheit, die wir unterstützen können, wenn wir diese Suchtmittel loshaben. Das müsste so die erste Stufe sein für alle, die da noch drin stecken. Mhm. Ich kämpfe ja schon mit Kaffee. Ich kämpfe zum Teil auch mit Milch- und Käseprodukten, die man als nächste Schritte dann auch vielleicht eindämmen sollte. Aber Alkohol und Rauchen hat es bei mir jetzt schon ewig nicht mehr gegeben. Also Rauchen schon gar nicht. Es sollte bloß ein Hinweis sein. Ich eck da immer an, weil viele das überhaupt nicht einsehen. Aber es ist für meine Begriffe das Hauptproblem unserer Zeit, der Alkohol. Weil Entitäten mit uns machen, was sie wollen. weil wir nicht frei sind. Wenn wir das loskriegen, gibt es ein neues Leben. Das habe ich bei ihr kapiert, bei der Lumira. Und sie hat auch recht. Sie kann das nämlich immer sehen. Sie konnte auch den Leuten ansehen, wenn sie trotzdem Raucher waren, die da reinkamen. Das sieht man einfach. Die Aura ist anders. So, das wollte ich noch dazu sagen.
Okay. Ja, möchte von euch noch jemand was ergänzen? Ein Schlusswort sprechen? Du, Uwe, vielleicht?
Nö. Hab leer. Ja. Bei der nächsten Gelegenheit gern wieder ein anderes Thema. Ja? Da wird uns noch was einfallen.
Denke ich auch. Jawohl. Dann bedanke ich mich bei euch allen für die wunderbaren Beiträge. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Abend. Ich wünsche unseren Zusehern einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und ja, bei Interesse beim nächsten Mal wieder unsere weiteren Veranstaltungen, wie immer, auf perlenschnur.org. Blende ich nochmal schnell hier ein. Und bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.